Wovon träumst du? Damit meine ich jetzt natürlich nicht unbedingt diese manchmal lustigen, manchmal eher verstörenden Bilder, die uns so nachts beim Schlafen in den Sinn kommen, sondern ich meine die Lebensträume. Die Lebensträume, die du vielleicht heimlich hegst, Träume, die du vielleicht schon ewig lange hast. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich träume schon seit einigen Jahren, seit ich diese eine Band kenne, davon mit dem christlichen Sänger, der so zu meinen Lieblingssängern gehört, einfach mal so bei einem Mittagessen zusammenzusitzen und mich dann mit ihm über Gott und die Welt und das Leben und seine Musik und die Texte, die er schreibt, zu unterhalten. Da hätte ich viele Fragen, da hätte ich, käme ich aus dem Schwärmen wahrscheinlich nicht mehr heraus. Davon träume ich. Ich habe die Band einmal gesehen. Das Konzert musste nach 20 Minuten wegen Gewitter abgebrochen werden. Also da ist ist der Wunsch, der Traum noch mal größer geworden, doch irgendwie mich mal mit ihm zusammenzusetzen. Aber vielleicht habt ihr ja ganz andere Träume. Ein Urlaubsziel vielleicht. Vielleicht ist das ein bestimmter Arbeitsplatz. Irgendwie eine bessere Gesellschaft, also ein ganz großer, weiter Traum. Oder vielleicht auch einfach mal nur so ein bisschen Ruhe im Leben. Vielleicht sagt ihr, ich brauche gar nichts Großes, ich wünsche mir einfach nur mal ein bisschen Entspannung, Ruhe. Vielleicht beinhalten eure Träume auch eure Familie oder eure Beziehungen, die ihr so habt, dass die geheilt werden, dass es dort Besserung gibt. Vielleicht sagt ihr auch, ich wünsche mir einfach ein besseres Leben für mein Kind als das Leben, das es momentan hat. Wovon träumst du? Vielleicht gerade auch jetzt zu Weihnachten, vor Weihnachten. Wovon träumst du? Wie muss das sein, wenn plötzlich so ein großer Traum, den man hat, wenn der plötzlich wahr wird? Habt ihr schon mal euch das schon mal überlegt, wie überwältigend das wäre, wenn so ein großer Traum wahr wird? Vielleicht habt ihr das sogar schon erlebt, irgendwann mal in eurem Leben oder erst kürzlich. Wer von uns, oder das stelle ich jetzt mal als Frage, gibt es jemanden hier unter uns, der sich die Gesangscasting-Show The Voice of Germany so immer mal wieder anguckt? Gibt es den einen oder anderen? Ja, es gibt so ein paar, die es anschauen. Wer das vielleicht nicht so kennt, da geht es eben darum, dass verschiedene Teams gegeneinander antreten und eben dann so ein Sänger am Ende gewinnt. Die beste Stimme Deutschlands wird das dann genannt. Und in diesem Jahr hat Samuel Rösch gewonnen, übrigens ein Christ. Seine Frau studiert bei der Internationalen Hochschule in Bad Liebenzell oder Interkulturellen Hochschule in Bad Liebenzell. Also da kann man sich für ihn mitfreuen. Und der kann jetzt natürlich auch von sowas berichten, dass plötzlich so ein großer Traum richtig wahr geworden ist. Also plötzlich steht er da im Finale, es hätte er ja vorher schon nicht für möglich gehalten, und dann gewinnt er es auch noch. Seine Gesangsbeiträge, die kommen an beim Publikum, er ist beliebt, er gewinnt diese Show. Was eine Freude, was eine Überraschung. Damit hatte er bis zuletzt überhaupt nicht gerechnet. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben vielleicht einen ganz bestimmten Traum. Und dann passiert tatsächlich etwas Traumhaftes, so etwas ganz, ganz Großes in unserem Leben. Aber es ist gar nicht unser Traum, der da wahr wird, sondern es ist Gottes Traum. Vorboten Jesu. Das war in den letzten Wochen mit Hinblick auf Advent und auf Weihnachten unser Thema. Wir haben letzte Woche schon von Josef gehört, der von dieser Schwangerschaft Marias vollkommen überrascht wurde, der eigentlich total wütend war, aber dann mit seinem barmherzigen Verhalten zu so einer Art Vorboten geworden ist für den Charakter und das Leben von Jesus Christus selbst. Und heute sehen wir sozusagen die andere Seite dieser, ich sag mal, Schwangerschaftsbeziehung, etwas, was chronologisch sogar noch passiert, bevor Josef erfährt, dass Maria schwanger ist, denn In diesem Erlebnis, in diesem Ereignis hört die gute Maria erstmal selbst, was sie da eigentlich erwartet. Wie auch bei Josef ist der Überbringer der Engel Gabriel, und es ist tatsächlich so, dass sich auch in dieser Geschichte interessanterweise etwas widerspiegelt, was Jesus einmal kennzeichnen sollte. Wir werden darin auch das ein oder andere entdecken können, was wir mit unseren Lebensträumen verknüpfen können, beziehungsweise wir werden etwas darin für unsere Lebensträume entdecken können. Steigen wir also in diese Geschichte aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums ein. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel: Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar, und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete: Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Wir wissen nicht, wovon oder von was die gute Maria eigentlich so träumte, was ihre Lebensträume waren. Es war wahrscheinlich nicht der nächste Karibikurlaub, es war auch nicht der Lottogewinn. Und es war wahrscheinlich auch nicht der Sieg bei der Castingshow The Voice of Nazareth oder sowas. Wir haben schon letztes Mal bemerkt, die gute Maria, die war eine Teenagerin. Also eine angehende Jugendliche, vielleicht so 12, 13 Jahre alt, irgendwie sowas. Und wenn sie Träume hatte, so können wir zumindest vermuten, dass sie dann am ehesten von, ja, ich sag mal, stabilen Familienverhältnissen träumte. Dass niemand in ihrer Umgebung, von ihren Freunden oder von ihrer Familie, dass da niemand Hunger oder Krankheiten erleiden musste. Und für die Maria als junges Teenie-Mädel, da war natürlich so ein finanziell sicherer und liebevoller Ehemann auch wirklich hilfreich und gut. Es war natürlich so, Josef und Maria, die kamen aus Nazareth in Galiläa, das war eine sehr landwirtschaftliche Region, war vermutlich im Rest des Landes nicht so besonders angesehen, und von daher denken wir mal, dass der Josef wahrscheinlich auch kein Bankierssohn war oder der Sprössling irgendeines Milliardärs. Aber wir können davon ausgehen, dass er für die Maria ein gutes und ein sicheres, ein stabiles Zuhause bieten würde. Und dann war es ja auch so, dass er offensichtlich auch noch aus der Linie des großen Königs David abstammte, und das war ja auch nicht so zu verachten. Wie gut könnte man sagen, dass der Lebensweg von Maria mit diesen Umständen, also zumindest mal nicht besonders schlecht zu laufen schien? Das, was sie vielleicht erhofft hatte, sich vielleicht sogar erträumt hatte, wurde hier mit zumindest ein Stück weit wahr. Und wir wissen auch, Maria und Josef, die trennten nur noch einige Monate von der eigentlichen Hochzeit. Das war also zum Greifen nah. Und dann, ganz plötzlich, überschlagen sich hier die Ereignisse. Denn Maria begegnet einem Engel. einem Engel, einem Boten des Herrn. Oder sollte man vielleicht besser sagen, einem Vorboten? Und als wäre diese Begegnung nicht schon überwältigend genug, wem von uns ist das hier schon mal passiert, einem Engel zu begegnen, als wäre das nicht schon überwältigend genug, ist diese Botschaft dieses Nachrichtenüberbringers keine geringere als die einer Schwangerschaft. Und weil das dann ja auch anscheinend noch nicht an Eilmeldungen ausreicht, gibt es noch den Hinweis obendrauf, dass Marias Sohnemann der Herr höchstpersönlich, der Sohn Gottes, der Retter der Welt sein würde. Ganz schön viel zu verdauen für Maria. Wir lesen leider nicht, was ihr hier durch den Kopf ging. Wir lesen, dass sie erschrocken ist angesichts dieser ersten Anrede des Engels. Ob ihr in dem Moment bewusst war, dass sie sich mit dieser Ankündigung einreihen würde in die ganzen Geschichten der Kindesankündigungen in der Heiligen Schrift? Es war ja in der Geschichte des jüdischen Volkes schon mehrfach vorgekommen und mehrfach passiert. Wir lesen das bei Abraham, auch bei Rebekka kommt das vor, bei der Hanna. Gott hatte im Laufe der Zeit immer wieder ganz unterschiedlichen Personen Kinderwünsche erfüllt und dann mit ihnen auch teilweise über den kommenden Nachwuchs gesprochen. Und ob die Maria auch wusste, dass die Schwangerschaft ihrer Verwandten Elisabeth, dass die auch mit solch einer Ankündigung verbunden gewesen war? Der große Unterschied zwischen all diesen Ankündigungen aus der Vergangenheit und der Geschichte Israels und der Ankündigung bei Maria war natürlich der simple, dass Maria ja erstmal eigentlich noch keine Kinder bekommen wollte. Bei ihr ging es erstmal eigentlich nicht um einen Kinderwunsch, weil noch war sie ja nicht verheiratet. Was würden da die Leute denken? Und wie sollte das eigentlich gehen, schwanger werden ohne Mann? Eine ziemlich komplizierte Situation, in der sie steckte. Und dennoch spricht Gabriel davon, dass sie eine Gesegnete des Herrn ist, dass sie mit Gnade beschenkt ist, Gnade beim Herrn gefunden hat, dass der Herr mit ihr ist, dass sie quasi begnadet ist. Gut, wenn wir so drüber nachdenken, ist das ja eigentlich auch verständlich, dass sie dort als gesegnet bezeichnet wird. Also wenn wir hören von irgendjemandem oder das in der Bibel lesen und das für uns wahr wird, dass der Herr mit uns ist, dann ist das ja erstmal super, das ist ermutigend. Und der Engel handelt auch so oder ist so geduldig genug, dass er die Frage von Maria hier ernst nimmt, dass er ihre Frage beantwortet und alle Hintergründe, die es zu wissen gibt, zu dieser ja sehr ungeplanten Geburt, dass er die erläutert, dass er erklärt, wie das stattfindet. Er macht deutlich, eine Jungfrauengeburt, na klar, die ist natürlich gesehen vollkommen unmöglich, aber mit dem Allmächtigen im Hintergrund ist alles möglich, was vorher eher unrealistisch erscheint. Und all das, das Versprechen, dass der Herr mit ihr ist, dass sie erfährt, wie das vonstatten geht, dass bei Gott alles möglich ist, all das wären schon gute Gründe, Maria hier tatsächlich die Begnadete zu nennen. Und doch ist diese Ankündigung, diese Jungfrauengeburt, diese Gnade, die Maria hier offensichtlich erfährt, das ist tatsächlich noch nicht die eigentliche Sensation dieser Geschichte. Maria, eine Frau, eigentlich ein junges Mädchen, wird zu der auserwählten Person Gottes. In einer Zeit, in der Frauen nicht viel zu sagen hatten, würde sie zu derjenigen werden, die Gottes Sohn und damit das Evangelium in diese Welt bringen würde. Sie selbst hatte dazu gar nichts getan. Sie hatte keine besondere Auszeichnung, sie hatte keine Leistung erbracht Und soweit wir zumindest wissen, war sie vorher auch überhaupt kein Glaubensheld. Wir lesen nichts davon. Sie wird einfach mit der Gnade Gottes beschenkt, eine Gnade, die so nur der souveräne Gott selbst geben kann. Und so heißt es in ihrem Loblied einige Verse später auch: Er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in aller Ewigkeit glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Wir sehen das hier vorne schon, wir werden nachher ja eine Taufe haben. Und Alicia, du wirst dabei auch ein Stück weit von der Gnade berichten, die Gott dir geschenkt hat in deinem Leben. Und dann werden wir nachher sehen, was wir auch bei Maria sehen können, nämlich diesen ganz wichtigen Charakterzug Gottes, dass er Gnade schenkt, wann und wem er will. Er ist souverän und Gnade ist unverdient. Und manchmal kommt sie auch ganz überraschend in unser Leben hinein. Gott schenkt Gnade, unverdientermaßen. Letzte Woche, da haben wir schon einen Begriff so in den Mund genommen, nämlich den Begriff von Gottes zuvorkommender Gnade, von Gottes vorlaufender Gnade. Gnade, die uns erreicht, bevor wir irgendetwas tun können. Dass Gott die Initiative ergreift und selbst handelt. Von dieser Gnade hat vor allem John Wesley sehr, sehr gerne gesprochen. Und diese Gnade, diese zuvorkommende Gnade, die hat es dann auch in einen Glaubensartikel der Kirche des Nazareners geschafft. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Gott schenkt Gnade, bevor wir irgendetwas tun können. Aber John Wesley, der ja theologisch der Vater auch ist der Kirche des Nazareners, der hat auch noch von einem anderen Aspekt gesprochen, der wichtig ist. Und zwar hat er gesagt, wann immer Gott Gnade schenkt, stellt sich die Frage nach der Reaktion bzw. der Kooperation. Es geht um die Frage, inwiefern und wie der Mensch auf diese Gnade reagiert. Und an dieser Stelle wird Maria in unserem Text, den wir gelesen haben, von der Beschenkten, von der Begnadeten zu einem Vorbild. Wir haben schon gesagt, natürlich hat sie Fragen, wie das Ganze eigentlich stattfinden wird, wie das Ganze eigentlich funktionieren soll. Wenn wir ein paar Verse vorher lesen, da lesen wir ja auch von der Ankündigung bei Zacharias und bei der Elisabeth, wo dann Johannes der Täufer angekündigt wird als der Sohn in dieser Familie. Aber anders als Zacharias stellt Maria eben nicht nur eine Frage zu der Vorgehensweise, beziehungsweise stellt sie nur eine Frage zur Vorgehensweise. Zacharias hatte ja sogar die Botschaft des Engels komplett in Frage gestellt. Dadurch, dass Maria einfach nur nachfragt, ja, wie soll das denn stattfinden? Oder wie wird das sein? Erzähl es mir einfach, erklär es mir. Damit zeigt sie ihr Vertrauen in dieser Situation. Eigentlich ja sogar noch mehr, sie wirft sich komplett in die Hände ihres Herrn. Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. 12, 13 Jahre ist dieses Mädchen alt. Maria hatte ein außergewöhnliches Verständnis dafür, womit sie es hier zu tun hatte oder mit wem sie es hier zu tun hatte. Mit dem Handeln Gottes in der Geschichte. Auch in ihrer persönlichen Geschichte, ja. Aber ihre eigenen Träume, ihre eigene Geschichte, die stellt sie hinten an, angesichts dieses gewaltigen Ausmaßes von Gottes Initiative. Gott ruft, Maria antwortet. Sie kooperiert, sie arbeitet mit Gott höchstpersönlich zusammen. Sie ist gehorsam, sie ist demütig, sie hat vollstes Vertrauen. Und sie macht das alles allein auf der Grundlage dessen, dass der Herr ihr verspricht, mit ihr zu sein. Und bei unserer Taufe nachher wird genau das auch eine Rolle spielen. Die Taufe ist nicht mehr und auch nicht weniger als unsere öffentlich bezeugte Antwort auf das Rufen Gottes. Dazu braucht es Gehorsam, dazu braucht es Demut und Vertrauen in das Versprechen Gottes, mit uns zu sein, dass er Immanuel ist, dass er für uns ist. Eigentlich muss man ja schon fast sagen, es ist gar kein Wunder, dass Jesus so gut erzogen war und dass Jesus sich so gut entwickelte, wie er das dann tat in seinem Leben, bei diesen vorbildlichen Eltern. Denn nicht nur Josef, wie wir es letzte Woche gehört haben, ist mit seiner Gerechtigkeit ein Beispiel für das, was Gott durch Jesus verkünden sollte, sondern auch Maria wird in gewisser Weise zu einem Vorboten für Jesus. Auf Maria lag die Gnade und der Segen des Herrn. Das hatte sie nicht verdient. Es lag in Gottes Entscheidung. Aber damit bekam sie nur so einen Vorgeschmack davon, was es bedeutet, wenn Gott voll und ganz mit einem ist und wenn man wirklich zu Gott gehört. In Jesus, da war der Vater voll und ganz hier auf dieser Erde. Bei Jesu Taufe offenbarte der Vater, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und diese Innigkeit, mit der Jesus mit seinem Vater verbunden war, im Gebet, im Vertrauen und in dem, was er dann auch vom Vater weitergab, in dem ist er uns wiederum ein Vorbild. Maria, die konnte wahrscheinlich nur erahnen, was sie mit ihrem Gehorsam in dieser Situation auf sich nahm. Einen schlechten Ruf, eine anstrengende Geburt und natürlich auch ein sehr aufregendes Leben. Man hat ja nicht alle Tage Gott persönlich bei sich zu Hause. Bis hin zu seinem Tod am Kreuz, den sie miterleben musste. Aber an den Gehorsam und das Vertrauen Jesu im Garten Gethsemane, als er darum beten sollte, dass der Kelch an ihm vorbeigeht, da kommt auch Marias Vertrauen nicht heran. Sie hat die Ehre, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen und ihn im Arm zu halten. Doch Jesus sollte mit seinem Tod am Kreuz nicht nur Marias Leben halten, festhalten und retten, sondern sich damit auch hingeben für sein Volk sowie für alle Menschen. Und wie bei Josef gilt auch bei Maria. In dieser Geschichte, die wir gelesen haben, steht sie im Mittelpunkt. Aber im Endeffekt geht es doch immer wieder um Jesus Christus, um unseren Herrn. Wovon träumen wir? Das war die Frage, die ich eingangs gestellt habe. Was passiert, wenn plötzlich etwas wahr wird, wovon ich träume, oder noch besser, wenn etwas anderes plötzlich ganz wahr wird? Was ist, wenn Gottes Traum in unserem Leben erscheint? Maria war ein junges Mädchen mit einfachem Hintergrund. Und trotz der ungewöhnlichen Umstände, die das Ganze hier hat, ein Engel, eine Jungfrauengeburt und so weiter, kommt Jesus doch in einer letztendlich ganz gewöhnlichen Geburt auf die Welt. Nämlich durch Maria, durch einen Menschen. Durch einen Menschen zu den Menschen. Wir sehen, wie unberechenbar Gott ist. Wie plötzlich er in unserem Leben auftauchen kann. Wie wir ihn nicht festlegen können in einem Denkschema, in ein paar Umschreibungen. Die Bibel, Die Bibel ist vor allem deshalb so ein einzigartiges Buch, weil wir von Gott so viele unterschiedliche Facetten kennenlernen können. Weil er Menschen zu allen Zeiten ganz unterschiedlich begegnet, sich ihnen auch immer wieder anpasst in ihren Lebensumständen, in ihren kulturellen Hintergründen und in ihren privaten Situationen. Und manchmal dann doch so anders handelt und wirkt, als die Menschen damals erwartet hätten. Vielleicht erwarten wir das ganz Große von Gott, dass er unsere Träume erfüllt, dass er die Mächtigen dieser Welt benutzt, um Weltfrieden zu schaffen, dass er andere Menschen dazu beruft, mir in meinen Problemen zu helfen oder dass irgendetwas Außergewöhnliches passiert, sodass meine Träume tatsächlich wahr werden. Die Wahrheit ist, Gott zeigt seine Größe genau darin, dass er mit jedem Menschen arbeitet, der gewillt ist und sich dafür entscheidet, von ihm gebraucht zu werden. Gott zeigt seine Größe genau darin, dass er mit jedem Menschen arbeitet, der gewillt ist und sich dafür entscheidet, von ihm gebraucht zu werden. Marias Ereignis zeigt ganz besonders, Gott wirkt in dem Leben von ganz normalen Menschen, wie du und wie ich es sind. Und er benutzt ganz normale Menschen, wie du und ich es sind. Seine Gnade, sie gilt dir. Maria brachte den Sohn Gottes in die Welt. Jeder von uns hat die Möglichkeit, in seinem Leben ganz persönlich den Sohn Gottes in diese Welt zu bringen, ihn zu verkünden. Wie das geht, sehen wir gleich. In der Taufe machen wir deutlich, dass wir die Gnade Gottes, die er uns durch und in seinem Sohn geschenkt hat, annehmen. Und gleichzeitig verkünden wir Jesus selbst auch durch diese Taufe, weil wir ihm gegenüber unser Ja aussprechen und deutlich machen und sichtbar machen. Und die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, ist, ob wir uns gebrauchen lassen möchten von ihm. Ob wir ihm sagen, ich bin dein Diener und ich beuge mich deinem Willen für mein Leben. Konkret heißt das, dass alle unsere persönlichen Träume zwar nicht unwichtig sind, aber eben auch nicht das höchste Ziel unseres Lebens. Aber die gute Nachricht ist dabei, es ist nicht einfach so, dass wir auf irgendwas verzichten müssen, dass wir halt einen Schritt zurückgehen müssen für Gottes Traum. Das Beispiel von Maria zeigt, dass Gottes Traum für unser Leben weit, weit über unser eigenes Leben hinausgeht. Es geht über das hinaus, was wir selbst für unser Leben geplant haben oder hatten. Und es geht über uns selbst als Person auch hinaus. Jesus Christus kam nicht nur für Maria. Er kam für diese Welt. Wenn wir unsere Träume hinten anstellen, wenn wir seinem Ruf folgen, dann werden nicht nur wir selbst erfüllt. Dann geht es nicht nur uns einfach irgendwie gut. Sondern damit werden wir zu Dienern und Dienerinnen des Herrn in dieser Welt. Wenn wir weitergeben, was wir empfangen haben, dann wird die ganze Welt mehr und mehr mit dem Traum Gottes erfüllt. Wenn wir jetzt nach Weihnachten so in diese Tage kommen, zwischen den Jahren, wie wir das so sagen, dann können diese Tage dazu dienen, dass wir uns überlegen, welchen Traum hat Gott für mich eigentlich? Auch im neuen Jahr. Wo will mich Gott im Jahr 2019 einsetzen? In meinem privaten Umfeld, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Und solche Gedanken, die macht man sich am besten nicht nur allein, sondern da zieht man dann nach einiger Zeit auch den ein oder anderen Vertrauten hinzu, um darüber gemeinsam nachzudenken. So kurz vor Weihnachten gilt uns diese Botschaft. Wir sind Beschenkte. Wir sind Begnadete des Herrn durch Jesus Christus. Und aus dieser Gnade heraus dürfen wir gehorsam sein und ihm vertrauen. Ich weiß nicht, wovon du träumst, aber die Einladung gilt dir, diesen Traum unserem guten Gott hinzulegen, nach seinen Träumen für dein Leben zu fragen und ihm zu sagen, in deinem Licht will ich leben, deinen Willen tun. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Amen.